Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Kulturmagazin Subkutan. Immer am Mittwoch auf Radio Bern Rabe. Habt ihr als Kind schon gewusst, was ihr für einen Beruf mal erlernen wollt? Ich nicht. Außer natürlich Prinzessin oder Prima Ballerina. Aber zu dem kommen wir später noch. In den letzten zwei Wochen habt ihr auf Rabes Berufsbildungsradio gehört. Hier bei Subkutan greifen wir das Thema auf. Wir reden über Berufsbildung im Kulturbereich. Ist es Kunst oder Handwerk? Ist es eine Mischung von beiden? Wir stellen drei Berufe vor und wo und wie man sie in der Schweiz erlernen kann. Am Mikrofon für euch heute zum ersten Mal Bettina Vital. Ich freue mich, da zu sein und noch mehr, dass ihr dabei seid.
Subkutan.
Eben, ich bin ja nicht die Einzige. Es ist der Traum von vielen jungen Mädels, einmal später in einem weissen Tütü und auf Spitzenschuhen auf einer riesen Bühne zu tanzen. Was es aber bedeutet, wenn man den Tanz tatsächlich zu seinem Beruf macht, das hat unsere Redaktorin Lea Hagmann genauer wissen und hat sich mit der Berufstänzerin Silvana Lem in einem Training getroffen. Schon seit zwei Stunden sind die beiden Tänzerinnen Silvana Lem und Veronique Porta am Proben. Und noch immer gibt es Stellen, wo sie perfektionieren wollen. Die Reigen müssen synchron sein. Die Hebungen sollten leicht und elegant aussehen. Die Abstände müssen genau eingehalten werden.
Kannst du noch ein bisschen mehr ziehen? Sorry, das Bein. Ich will es nicht ganz sehen.
Endlich Mittagspause. Veronique Porta muss sofort weiter in die Tanzschule unterrichten. Silvana Lim hat kurz Zeit für ein Interview, bevor sie an ein Vortanzen weiter muss oder, wie es im Fachjargon heisst, an eine Audition. Wir setzen uns deshalb draussen auf ein Bänkli und ich frage Silvana, wie das eigentlich ist, so als Berufstänzerin.
Für mich ist es auch ein bisschen schwierig, um wirklich zu sagen, ja, ich bin Tänzerin. Viele haben das Gefühl, dass eine Tänzerin neu mit angestellt muss sein, so wie an einem anderen Beruf auch. Aber ich mache es eigentlich freelance-mässig.
Professionelle, klassische Tänzer und vor allem Tänzerinnen fangen schon sehr früh mit ihrer Ausbildung an. Die meisten schon im Kindergartenalter oder spätestens ab der Primarschule. Sie trainieren dann mehrmals jede Woche Ballett. Oft sind sie in eine Tanzschule eingegliedert, wo sie sich von einer Prüfung zur nächsten tanzen. Ausser dem Tanz und der obligatorischen Schulausbildung hat dann aber nicht mehr viel Platz. Und die Tänzerinnen, die den Werdegang erfolgreich meistern, sind dann bereits mit etwa 13 Prima Ballerinas. Neben der klassischen Ballettausbildung gibt es aber auch Tanzschulen für modernen Bühnentanz. Die dauern normalerweise 3 Jahre. Silvana Lem meint, dass man dort sich sehr nützliches Handwerk aneignen könne. Leider stehen wir aber nach dem Abschluss dieser Ausbildung oft wieder allein da und werden nicht automatisch von einer Kompanie angestellt.
Ich glaube, das ist auch etwas, was toll wäre, wenn es wie noch nebendran man gerade wüsste, man hätte die Möglichkeit, nach einer Ausbildung noch in dieser und dieser Kompanie gerade mitzutrainieren. Das finde ich in der Schweiz noch etwas schwierig.
Viele Tänzer und Tänzerinnen ziehen es darum auch oft ins Ausland. Dort gäbe es generell mehr Möglichkeiten, auch in Kompanien zu tanzen, wo nicht gerade alleroberste Spitzenliga sägen, meint Silvana Lim. Der Beruf vom professionellen Tänzer oder der professionellen Tänzerin hat also in der Schweiz keinen einfachen Stand. Wie war es denn früher?
Es war sicher früher auch nicht einfacher wie heute. Das denke ich nicht. Ich glaube, heutzutage gibt es einfach noch 100-mal mehr Möglichkeiten, dass wir Sachen ausprobieren können.
Viele Tänzer und Tänzerinnen versuchen also, ihre eigenen Tanzprojekte auf die Beine zu stellen. Das bedeutet, dass sie sich alles selber organisieren müssen. Vom Sponsoren suchen, über das Mieten der Auftrittsräume, über das Proben, über das Kostümnähen, bis hin zum Choreografieren und natürlich Auftreten. Das ist eine Arbeit, die schlussendlich im besten Fall finanziell gerade knapp aufgeht und sehr selten Gewinn abwirft.
Ich würde sagen, durch die eigene Initiative ist es recht anstrengend. Und es gibt schon Momente, wo ich finde, oh, es ist einfach mega streng und ich würde einfach auch gerne einmal nicht jeden Monat müssen denken, oh, geht es jetzt wieder mit dem Geld oder muss ich noch jemand anders mehr schaffen, kann dafür weniger trainieren. Ja, weil schlussendlich, wie das Training, das ich selber gehe, das wird mir nicht bezahlt.
Nach 30 ist dann bei den meisten Tänzer und Tänzerinnen die Zeit auf der Bühne bereits vorbei. Was macht man dann?
Ich würde jetzt mal sagen, sicher Freelancer-Tänzer, aber auch Leute an einem Theater oder im Opernhaus unterrichten schon während der aktiven Bühnenphase, um wie nebendran noch mehr Geld halt reinzuholen. Aber das ist sicher auch vor allem nachher, wenn man nicht mehr auf der Bühne ist, ein grosser Teil, also das Unterrichten. Aufhören, gerade so vom einen auf die andere Sekunde, glaube ich, kenne ich praktisch niemand, weil es ist so eine grosse Leidenschaft und das denke ich nicht, dass man die einfach so loslassen kann.
Ein Beitrag von der Lia Hagmann. Silvana Lem kann man unter anderem in der zeitgenössisch-urbanen Tanzkompanie «Te qui, te quoi» oder im Tanzprojekt «Arc dansant». Mehr Infos dazu und das hübsche Gesicht dieser Tänzerin findet ihr ab heute Nachmittag auf unserer Facebook-Seite. Wer mich heute zum Tanzen bringt, auch ohne Tutu, ist Miriam Makeba mit ihrem Song «Pata, pata». Ein Lied von der südafrikanischen Sängerin Miriam Makeba. Pata Pata ist übrigens der Name von einem Tanz, der Mitte 50er Jahre in Südafrika sehr populär war. Pata Pata heisst übersetzt «berühren», «anlangen». Und beim Tanzen berühren sich Tanzpartner gegenseitig mit beiden Händen am ganzen Körper im Rhythmus der Musik.
Achtung, Kulturspitze!
Das Wort «Grafiker» leitet sich vom altgriechischen Begriff «graphike techne» ab und bezeichnet die Kunst zu schreiben, zu zeichnen und zu malen. Ganz so alt wie die antiken Wörter ist der Beruf aber nicht. Der moderne Werbegrafiker ist erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Zum Beispiel der Henri de Toulouse-Lautrec, ein französischer Künstler, der mit seinem Plakat für das Pariser Cabaret «Moulin Rouge» bekannt worden ist. Und die Verbindung zwischen Kunst und Kommerz ist bis heute ein fester Bestandteil des Grafikerberufs. Was es aber genau bedeutet, ein Grafiker zu sein und was man in der Ausbildung eigentlich lernt, wo die stattfindet, und wie sieht die Liaison zwischen Kunst und Kommerz aus? Das hören wir in einem Berufsbildungsporträt von Tristan Jäcki.
Der Ausbildungsplatz im Grafikatelier Ursula Heilig ist besetzt. Seit ein paar Wochen hockt Matthias Burgener am Lehrlingspult. Er ist im ersten Lehrjahr zum Grafiker EFZ und arbeitet heute am Morgen an seinem Arbeitsjournal.
Ich muss ein Arbeitsbuch führen, über alle vier Jahre. Und jetzt habe ich eigentlich die Seitenlayout und habe schon eure erste fiktive Aufträge bekommen von der Chefin, die ich jetzt euch wieder umsetzen muss, das Arbeitsjournal, dass man das nachher verfolgen kann, Ende Jahr, und dann miteinander besprechen.
Die Chefin, die Matthias Burgener mit Aufträgen versorgt und mit ihm das Arbeitsjournal bespricht, heisst Ursula Heilig. Sie ist selbstständige Grafikerin und hat in ihrem Atelier in Gümligen schon 7 Lehrlinge ausgebildet.
Die Ausbildung zum Grafiker EFZ ist ganz breit. Also das geht vom Zeichnerischen, das Kreative, Künstlerische, muss man sagen, bis Computerkenntnis. Wir lernen, mit verschiedenen Medien zu gestalten. Wahrscheinlich ein riesiges Spektrum.
Zu diesem riesigen Spektrum gehören aber nicht nur künstlerische Techniken. Ausgebildete Grafiker können sich auch mit dem Druckhandwerk, mit Fotografie oder mit Film aus. Und weil Grafiker häufig im Bereich von Ausstellungen arbeiten, müssen sie auch können schreinern, schlossen und gipsen.
Ich habe gesehen, ja, wie sie hängen jetzt gerade. Ich habe am Morgen noch Konsole angemalt. Ausstellungsgestaltung gehört auch dazu. Also wenn da der Grafiker auch mal etwas kann, wirklich anpacken, malen in die Hände, sägeln oder irgendwie, ist auch gern gut.
Das ist aber eher eine Ausnahme. In der Regel arbeiten Grafiker am Computer. Ohne Computer läuft heutzutage gar nichts mehr. Gerade deswegen ist es umso wichtiger, dass in der Grafikerausbildung auch noch von Hand geschaffen wird. Das findet man nicht nur im Atelier Ursula Heilig, sondern auch in der Grafikerfachklasse der Schule für Gestaltung, die Marc Zaug unterrichtet.
Fachklasse soll nicht eine Konkurrenz sein für den Freimarkt. Wir wollen nicht den Grafiker Kunden wegnehmen. Aber so im Sozialbereich beispielsweise oder im kulturellen Bereich gibt es immer wieder Kunden, die praktisch kein Geld haben. Und für die können wir arbeiten. Die sind auch dankbar, dass wir für sie arbeiten können.
Das Miteinander ist auch für Ursula Heilig eine Tatsache. In ihrem Atelier ist Grafikerfachklasse für Schule für Gestaltung überhaupt nicht im Weg. Im Gegenteil. Sie findet es wichtig, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Ausbildung zum Grafiker EFZ zu machen. Die Lehre im Betrieb oder die Fachklasse Schule für Gestaltung, beide haben spezifische Vorteile.
Ihre Lehre ist ganz klar, wir arbeiten im Team. Man ist nicht irgendwie unter Jahrgänger eingereiht wie in der Schule. Und das ist sicher der Praxisbezug, das ist unschlagbar. Es gibt ganz gute Leute. Die gibt es natürlich selbstverständlich auch bei der Fachklasse. Dort ist das Experimentieren ein bisschen im Vordergrund. Aber schlussendlich, wenn man die Abschlussarbeiten anschaut, die besten Arbeiten, die kommen immer aus beiden Ecken raus.
Und in beiden Ecken wird im Endeffekt auch das gleiche Ergebnis avisiert. Ob Grafikerfachklasse, Schule für Gestaltung oder Lehre im Atelier, beide Ausbildungen führen zum Grafiker EFZ. Diese Ausbildung ist den Kunsthochschulstudiengängen klar überlegen. Zumindest im Hinblick auf den Arbeitsmarkt, sagt Marc Zaug.
Nach dieser Ausbildung hat man ein EFZ, eidgenössisches Fähigkeitszeugnis und einen Beruf, wo man sagen kann, ich bin Grafiker. Wenn ich an der HKB einen Bachelor mache, dann habe ich zwar eine Ausbildung in visueller Kommunikation, ich habe aber keinen Beruf. Ich habe einen Ausweis, ich habe einen Hochschulausweis, der nicht so ganz klar definiert ist, was du mit dem nachher machst.
Das heisst nicht, dass man für einen Grafikerberuf nicht auch ganz einen Haufen Interesse für Kunst und eine grosse Portion Kreativität mitbringen muss. Wenn man schaut, mit welchen Techniken und Materialien in der Grafikerausbildung geschaffen wird, man könnte fast meinen, dass Grafiker und Künstler ziemlich ähnlich ausgebildet werden. Einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Berufen gibt es aber schon, und zwar punkto Freiheit.
Grafik ist eine Dienstleistung. Also als Grafiker habe ich einen Kunden. Ich mache es nicht für mich. Also ich muss mit anderen Leuten wollen, kommunizieren, mich wollen austauschen, kritikfähig sein. Und wenn ich das nicht bin, also dann bin ich vielleicht als Künstler, wo ich eigentlich mein eigenes Ding drehen kann, mich ein bisschen darf, mich mosenhaft verhalten, bin ich vielleicht wohler.
Damit mag Ursula Heilig recht haben. Auf der anderen Seite steckt aber in jedem Grafiker auch ein bisschen Künstler. Das sieht auch der Grafikerlehrling Matthias Burgener so, der immer noch an seinem Arbeitsjournal arbeitet. Wenn er sich zwischen Handwerker und Künstler entscheiden muss, ist seine Wahl klar.
Ich sehe mich schon auf der künstlerischen Seite. Ich wollte also am Abend wieder mehr zeichnen und malen vor allem. Irgendwas wie ein Wunsch in mir ist, wenn ich wirklich mal meine Regelmäßigkeit hier habe, dass ich am Abend vielleicht dann Bilder arbeiten kann, die ich in meinem eigenen Raum ausstellen kann, vielleicht ein kleines Atelier.
Vor der Hand konzentriert sich der Matthias Burgener aber vor allem noch auf seine Grafikerlehre im Atelier Ursula Heilig und verfolgt mit seiner Ausbildung ein klares Ziel.
Das Lehren, dass ich dem Kunden etwas zeigen kann und der Wow-Effekt kommt euch. Die Psychologie von der Grafik, von der Darstellung, sodass es der Betrachter direkt in sich ziehen kann und sagen, wow, ja, das ist das, das gefällt mir.
Ein Beitrag von Tristan Jäcki. Sämtliche Abschlussarbeiten von der eidgenössisch diplomierten Grafikerinnen und Grafiker, die 2014 abgeschlossen haben, könnt ihr in der Schule für Gestaltung Bern anschauen. Die Ausstellung läuft noch bis am 19. September. Mehr Infos im Netz auf rabe.ch. Alle heutigen Beiträge könnt ihr auch auf berufsbildungsradio.ch hören, wo euch auch noch rund 30 weitere Berufe vorgestellt werden. Auf unserer Facebook-Seite gibt es Bilder zum Berufsalltag des Grafikers. Und wenn ihr schon dort seid, könnt ihr uns auch gerne haben. Zum Beispiel mit einem Like. Schaut rein.
Sie muss jetzt einfach nicht mehr sehen. Immer das gleiche Zeug. Ein technisch tiptop, da kannst du nichts sagen. Aber eine Idee dahinter, fühle nichts. Jetzt kommt ihr mit seinem neuesten Wurf. Die Farben sind noch feucht. Und fragt sie stolz, was sie so dünke. Aber sie fängt nicht, da was sie tücht. Dann fängt er alles auf erklären. Und mit jedem Wort wird es immer schlimmer. Sie kann ihn einfach nicht mehr haben. Das ist ein Pinselschwinger. Und er fragt sie stolz, was sie so dünke. Und sie fängt nichts, an was sie tücht. Dann fällt er alles auf zu erklären. Und mit jedem Wort wird es immer schlimmer.
Pinselschwinger von Zürich West. Und jetzt zu einem weiteren visuellen Beruf. Die Geschichte der Gartenkunst reicht weit zurück in die Vergangenheit, bis zur Antike und zum alten Ägypten. Die Landschaftsarchitektinnen und Gartenbauer können sich also auf eine jahrtausendalte Tradition berufen. Doch wie sieht es bei ihren heutigen Kollegen aus, den Floristinnen und Floristen? Welches Selbstbild wird ihnen in der Ausbildung vermittelt? Julia Meyer war Besuch in der kantonalen Gartenbauschule Oeschberg in Koppingen, um herauszufinden, was angehende Floristinnen und Floristen dort erlernen, ein Handwerk oder eine Kunst.
Das ist jetzt auch ein herbstlicher Strauss, so ein gelb-orange-rot. Wir nennen den Borundstrauss mit verschiedenen Sachen, aber schon die ersten Fruchtstängel drin.
Die angehenden Floristinnen sind vertieft in ihre Arbeit. Sie sind im dritten Lehrjahr von der Floristenausbildung an der Gartenbauschule Oeschberg. Ihre Arbeit ist an die Jahreszeiten geknüpft und an einen vollen Lehrplan. Es gibt in der Schweiz verschiedene Möglichkeiten, um den Floristenberuf zu lehren. Es gibt den klassischen Weg von der Lehre in einem Betrieb oder eben die schulische Ausbildung, wie zum Beispiel an der kantonalen Gartenbauschule Oeschberg in Koppingen. Diese Ausbildung zur Floristin dauert 3 Jahre, wo die Lernenden abwechslungsweise in der Schule und in einem Betriebspraktikum verbringen. Mitverantwortlich für die Floristenausbildung in Oeschberg ist Annette Jetter. Sie sieht einen grossen Vorteil in der schulischen Ausbildung bei der Verbindung von Theorie und Praxis.
Wir haben ein bisschen mehr Zeit, auch in der Theorie mehr praktische Übungen, sodass sich der Inhalt ein bisschen mehr festigt und dass die Theorie besser sitzt.
Die Betreuung in der Gartenbauschule Oeschberg ist eng. Nicht zuletzt auch, weil die meisten Lernenden dort wohnen, im Internat. Es hat sogar einen grossen Brunnen, der als Schwimmbad dient. Es ist aber kein Ferienlager und es gibt verschiedene Voraussetzungen, die angehende Floristinnen und Floristen mitbringen für die Ausbildung. Zum Beispiel Offenheit und einen guten Umgang mit Kunden, körperliche Belastbarkeit und natürlich einen guten Sinn für Farben und Formen und viel Freude am kreativen Gestalten. Aber fast die wichtigste Voraussetzung für einen guten Florist ist das handwerkliche Geschick, meint Annette Jetter.
Das Handwerk, denke ich, macht bei uns doch zwischen 80% und 90% aus und dann noch 10%, 15%, je nachdem, so das Kreative, dann kommt die Sache eigentlich recht gut.
Der gestalterische Umgang mit Pflanzen hat eine jahrtausendealte Tradition. Gartenkunst ist eine Disziplin mit einer langen Geschichte bis zurück in die Antike und ins alte Ägypten. Hingegen die Floristik als eigenes Fach und der Florist als eigenständiger Beruf, das ist relativ neu.
Man hat nicht sagen können, dass es irgendwie im Mittelalter, dass man von Floristen gesprochen hat, wie einem anderen Handwerk, sondern es waren eher dann Gärtner, die dann irgendwelche Blumen arrangiert haben.
Floristik ist eigentlich eine Abspaltung vom Gartenbau. Zuerst, zur Zeit der Industrialisierung, hat sich der Beruf vom Blumenbinder entwickelt. Erst im Jahr 1964 mit einer neuen Berufsverordnung ist dort die Berufsbezeichnung und die Ausbildung zum Floristen entstanden. In der Schweiz kann man also erst seit 50 Jahren Florist werden. Der Florist stammt vom Gärtner ab. Aber Achtung, meint Annette Jetter.
Floristen hören es nicht gern, wenn man mit Gärtner verglichen werden. Der Gärtner ist derjenige, der ja ein bisschen abpflanzt. Und Floristen sind eigentlich diejenigen, die es dann abschneiden und es dann weiterverarbeitet und dann eben in Werkstücke verarbeitet. Und dann kommt der künstlerische Aspekt wieder dazu.
Die angehenden Floristinnen im dritten Lehrjahr in der Gartenbauschule Oeschberg sind immer noch konzentriert am Arbeiten. Sie stehen um einen grossen Tisch, schneiden Blumen und Äste, gestalten Sträuße und Gestecke. An der Wand steht ein riesiges Gestell mit einer endlosen Auswahl an Töpfli, Gläsli, Wäseli. Es hat aber auch Müscheli, Tannenzäpfli und Nüssli. Alles Mögliche, was man brauchen kann, um einen Blumenstrauss zu gestalten. Die Lernenden sind relativ frei bei ihren Kreationen.
Teilweise können wir selber entscheiden, aber jetzt haben wir eben dort das Programm, wo drauf steht, dass wir alles machen können. Also jetzt steht dort 2 Gefässfüllungen, Preis 25 bis 40 Franken. Und dann eigentlich das Gefäß kann ich selber sagen, und dann einfach die passenden Blumen dazu.
Wie bei einem Kunstwerk steht auch hier am Anfang eine Idee. Gelingt es dann immer, die Idee so umzusetzen, wie man sich das vorgestellt hat?
Nicht immer, aber meistens. Ich glaube schon. Oder er muss recht nahe dran.
Ein anderer Aspekt, den die Floristenarbeit ein bisschen mit der Künstlerarbeit verbindet, sind die Arbeitsbedingungen. Die sind nicht immer rosig. Die Präsenzzeiten der Floristinnen sind sehr lang und der Lohn ist eher gering.
Man nimmt die Blumen ja als sehr teurer Artikel wahr. Es ist einfach eine verderbliche Ware. Und der Arbeitsaufwand, bis ein schönes Werkstück entsteht, ist sehr groß. Und von daher, wenn man es zusammenrechnet, bleibt am Schluss nicht so arg viel übrig.
Darum ist es umso wichtiger, dass man als Floristin viel Enthusiasmus mitbringt. Enthusiasmus und Leidenschaft, Kreativität und Sinn für Farbe und Form, handwerkliches Geschick. Was ist das jetzt, der Beruf der Floristin? Handwerk oder Kunst?
Das Künstlerische ist wichtig, um auch die Eigenhandschrift zu entwickeln. Aber eigentlich sind wir schon mehr Handwerker.
Die Antwort von Annette Jetter ist klar. Aber wie sehen das die angehenden Floristinnen? Auch für sie ist die Antwort ziemlich eindeutig.
Ich denke beides ein bisschen. Ja, man muss sicher wissen, wie. Aber interpretieren, wie man es dann macht, kann man es selber.
Es ist Handwerk, aber ja, es hat eigentlich auch mit Kunst zu tun. Man macht ja eigentlich alltag etwas Kunstvolles.
Ja, man kann sicher beides. Es braucht viel Handwerk, aber jedes Werkstück ist dann auch eine Kunst. Ja.
Ein Beitrag von Julia Meier. Wer sich für eine Ausbildung in der kantonalen Gartenbauschule Oeschberg interessiert, heute am 17. September findet um 2 eine zweistündige Führung für angehende Lernende statt. Mehr Infos auf der Webseite der Gartenbauschule Oeschberg. Den Link dazu gibt es auf rabe.ch. Und jetzt werfen wir einen Blick in die Kulturagenda. «Ich bin nicht von hier», sagt Carlos Enriquez und geht mit seinem Mundartstück auf die Bühne. Der Vater von Carlos Enriquez ist Spanier, seine Mutter Deutschschweizerin und er ist im Welschland aufgewachsen. Mit seinem charmanten Humor und dem welschen Akzent thematisiert er die vielen kleinen Unterschiede vom Schweizer Volk. Heute Abend im La Capella am 8. Habt ihr Lust auf Party und Tanzen? Am Samstag, 20. September, steigt die Party La Viva. Eine rollstuhlgängige Disco für Partylöwinnen und Partytiger. Mit oder ohne Behinderung. La Viva am kommenden Samstag, am 7. im Gaskessel. Und jetzt etwas für alle Fleischgenüsser und für meine heimatlichen Gefühle. Das Alpine Museum zeigt zusammen mit dem Museum Das Gelbe Haus Flims eine Ausstellung zum Bündnerfleisch. Eine kulinarische Entdeckungsreise über die Herstellung und Verarbeitung der Bündner Delikatessen. Vom 20. September bis am 17. Dezember im Alpine Museum zu Bern.
Klammer, zum Beispiel Bündnerfleisch!
Mehr Kulturtipps für Kulturjunkies gibt es in der Berner Kulturagenda. Heute als Beilage vom Anzeiger oder im Netz unter kulturagenda.be.
Rabe. Dein Programm.
Und somit sind wir am Schluss der heutigen Sendung. Für euch berichtet haben die Lea Hagmann, Julia Meier, der Tristan Jäcki und am Mikrofon Bettina Vital. Nächsten Mittwoch gibt es für eure Sendung rund ums Thema Geburtstag. Lasst euch überraschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch dann wieder durch die Sendung begleiten dürft. Ich sage Tschüss und wünsche euch eine gute Woche. Ciao, es steht bein.
Subkutan.